die 12 Spieler einer thailändischen Fußballjugendmannschaft und ihr Trainer sind alle aus der überfluteten Höhle gerettet worden. Mit diesen Worten, mit dieser frohen Botschaft, hat die thailändische Marine am Dienstag, 10. Juli 2018, eine richtig frohe Botschaft gebracht. Die letzten 5 Eingeschlossenen sind nach Aussagen der Behörden in einem weiteren stundenlangen Tauchereinsatz ins Freie gebracht worden. Und auch die 3 Taucher und der Arzt, die die jungen Menschen in den vergangenen Tagen betreut haben, haben die Höhle sicher verlassen. Für die Fußballmannschaft hat damit ein 17-tägiges Drama ein glückliches Ende gefunden. Die Rettung hat gemäss Expertenaussagen eine richtige Challenge gebracht. Es war eine äußerst gefährliche Rettung. Man hat es kaum für möglich gehalten, das Team von diesem Fußballverein namens Wildschweine aus dem Zufluchtsort 4 Kilometer in einem sehr unwegsamen Höhlensystem raus an die Freiheit zu führen. Seit dem 23. Juni ist das Fußballteam bestehend aus 12 Jungs zwischen 11 und 16 Jahren alt und ihrem 25-jährigen Trainer in der Tuam Luang-Höhle im Norden von Thailand gefangen gewesen. Und die Jungen sind bei einem Ausflug in die Höhle von starkem Monsunregen überrascht worden. Ein Großteil vom Tunnelsystem ist geflutet worden und sie haben eben 4 Kilometer in dieser Höhle innen einen Zufluchtsort gefunden. Nach 9 Tagen hat man erst bemerkt, dass die Fußballmannschaft überhaupt noch am Leben ist. Und man hat Spezialtaucher in die Höhle geschickt. Und die haben auf mühsamste Art und Weise die Teenies raus an die Freiheit beordert. Die meisten von diesen Teenies haben nicht mal schwimmen können. Geschweige denn, haben sie können tauchen. Und sie mussten jeden einzelnen Teenie 4 Kilometer aus dieser Höhle rausbringen. Insgesamt waren an dieser Rettung 1'000 Menschen beteiligt. Und das Kernteam ist aus 18 Spezialtauchern bestanden, der grösste Teil aus Ländern wie Australien und Großbritannien. An manchen Stellen war die Höhle so eng, dass sie die Sauerstoffflaschen abziehen mussten, damit sie überhaupt durchgekommen sind. Und trotz gute Lichtquellen, die sie in die Höhle reingenommen haben, war die Aussage der Experten, man hat unter Wasser nichts gesehen. Eine gigantische Rettungsaktion, eine unglaubliche Geschichte. Sie ist viral gegangen rund um die Welt im 2018 und die Geschichte hat Tausende von Menschen berührt. Nach tagelangem Bangen, Zweifeln, Hoffen und Beten ist endlich die erlösende Botschaft, die erlösende Nachricht gekommen. Die ganze Mannschaft, die 12 Jungs und ihre Trainer, konnten gerettet werden. Eine gute Nachricht hat man zur Zeit der Bibel Evangelion genannt. Evangelium. Dazumal hat man noch kein Internet gehabt. Und auch keine Bildmedien. Und so hat man sogenannte Freudenboten geschickt, dass die vorausspringen sollen und Evangelium, frohe Botschaft überbringen und verkünden. Und eine wunderschöne Beschreibung von der Überbringung von einer solchen Freudenbotschaft finden wir im Prophetenbuch Jesaja. Ich möchte euch herzlich einladen, die Lust haben, mitzulesen. Im 52. Kapitel vom Jesaja-Buch lese ich euch gerne die Verse 7 bis 9. Jesaja 52, die Versen 7 bis 9. Da steht: Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht, Euangelion oder eben Evangelium bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu: Jetzt ist Friede, Shalom, die Rettung ist da, Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Und dann steht: Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch in Ruinen singt und jubelt miteinander vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Israel ist erobert worden und ein Großteil der jungen Bevölkerung ist nach Babylon verschleppt worden. Und erst nach jahrzehntelanger Gefangenschaft wendet sich endlich das politische Geschick. Die jüdische Bevölkerung kommt frei und darf zurückkehren in ihr Land. Zurückkehren in ihre Hauptstadt Jerusalem. Und ein Bote springt voraus, der eilt über die Berge und bringt die frohe und gute Nachricht in einer total verlumpten und verarmten Restbevölkerung, die in den Ruinen der Stadt Jerusalem vor sich hin vegetieren. Müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen? Der kommt springen, der fliegt schon fast über den Wüstensand, kommt zu diesen Menschen, zu diesen hoffnungslosen, resignierten und niedergeschlagenen Menschen und sagt: Hey, ultimative Botschaft für euch. Eine riesige Rettungsbotschaft, Evangelium. Jetzt ist Frieden. Jetzt ist Rettung. Dein Gott herrscht als König, Evangelium. Habt ihr gewusst, im Neuen Testament kommt der Begriff Evangelium allein in den Paulusbriefen 60 Mal vor. Evangelion ist ein zentraler Begriff in der Theologie von Paulus. Und in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth fasst Paulus die gute Nachricht, Evangelium, folgendermaßen zusammen. Ich lese euch aus dem 15. Kapitel die Verse 1 bis 4 und 11 nach der Hoffnung für alle. 1. Korinther, Kapitel 15, 1 bis 4 und Vers 11. Da lesen wir: Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an das rettende Evangelium, die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Wir alle haben diese eine rettende Botschaft oder eben Evangelium verkündet und durch sie habt ihr zum Glauben gefunden. Das ist die Zentralbotschaft, die gute Nachricht. Jesus Christus ist am Kreuz für Sünder gestorben. Er ist begraben worden, das heisst, er ist wirklich tot gewesen. Und er ist tatsächlich am dritten Tag auferstanden, das heisst, er hat den Tod besiegt. Und ohne die zentrale Botschaft vom stellvertretend für Sünder gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus gibt es gemäss Paulus kein Evangelium, keine frohe Botschaft, keine gute Nachricht. Die Person und das Werk von Herrn Jesus Christus stehen im Zentrum der Evangeliumsbotschaft. Das ist die Mitte vom Evangelium. Und liebe Gemeinde, wenn das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz abgeschwächt, umdeutet, totgeschwiegen oder grundsätzlich in Frage gestellt wird, dann wird das Evangelium seiner Kernaussage beraubt. Das ist nicht mehr eine freudige Botschaft. Jetzt leben wir in einer Welt und zu einer Zeit, wo wir uns als nachchristliche Gesellschaft bezeichnen, als säkularisierte Gesellschaft. Und ich glaube, so eine kurze Definition von Evangelium, wie das der Paulus da den Korinther weitergegeben hat im 15. Kapitel, ist heute für viele Menschen gar nicht so einfach verständlich. Was meint denn da der Paulus mit einem gekreuzigten und auferstandenen Jesus? Was soll da dran frohe Botschaft sein? Ich glaube, es ist mega hilfreich in unserer Zeit, heute, wo wir drinnen leben, die Kernbotschaft vom Evangelium in einem grösseren Kontext anzuschauen. Und das Wort von Paulus anhand von folgenden vier biblischen Aspekten zu beleuchten, zu erklären. Erstens, Gott ist Schöpfer. Zweitens, der Mensch ist ein Sünder. Drittens, Jesus ist Retter, Erlöser. Und viertens, Glauben ist die Antwort auf das Ganze. Die Bibel stellt uns Gott als der eine Gott vor, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Erschaffer von allem Sichtbaren und allem Unsichtbaren. Und der Gott ist ewig. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Er kennt keine Grenzen. Niemand ist ihm gleich. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Er ist König in alle Ewigkeit. Der König Nebukadnezar hat Israel ins Exil verschleppt. Und wir können nachlesen im Buch Daniel, wie der Nebukadnezar auf ziemlich harte Tour erfahren und erkennen, dass Gott allein Gewalt über Königreich hat und sie gibt, wenn er will. Er kommt eine Gerichtsbotschaft über den Nebukadnezar und wird verdonnert, nur noch Gras zu essen. Das können wir nachlesen im vierten Buch Daniel. Und am Schluss von diesen sieben Zeiten steht der Nebukadnezar auf. Es heisst im Prophetenbuch, er erhebt sein Haupt Richtung Himmel. Und im Buch Daniel sind folgende Worte festgehalten. Der Nebukadnezar, der heidnische babylonische König, sagt, und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Der Grosskönig hat erkannt, Gott ist der ewige Lebende. Er ist der, der eine Herrschaft hat in alle Ewigkeit. Und das Grossreich Babylon hat nicht für ewig Bestand gehabt. Der ewige und allmächtige Schöpfer Gott hat die Menschheit dazu erschaffen, in Gemeinschaft, in Beziehung mit ihm zu leben. Im Gehorsam ihm gegenüber und zu seiner Ehre zu leben. Wir lesen schon in der ersten Seite noch in der Bibel, dass Gott den Mensch nach seinem Bild geschaffen hat. Unsere Bestimmung liegt darin, als Menschen ihn abzubilden, ihn zu repräsentieren. Das ist deine und meine Berufung. Er ist heilig und als seine Ebenbilder sollen auch wir heilig sein und heilig leben. Dazu hat Gott den Mensch befähigt und dazu ist sein Abbild berufen. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben Gott misstraut. Anstatt ihrer Berufung gemäss zu leben, Gott gehorsam zu sein und unter seiner guten Herrschaft zu wandeln, haben sie wollen sein wie er. Und so hat das erste Menschenpaar vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bös gegessen. Vielleicht fragst du dich, was macht der Baum in dem Garten Eden? Wieso der Baum? Der Baum von Erkenntnis von Gut und Bös, der markiert eine Grenze. Die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite steht ein Wesen, wo nicht Gott ist. Wo nicht aus sich selber raus kann leben, wo seine Existenz nicht selber hervorgebracht hat und wo sich auch nicht selber bewahren kann. Und der Baum stellt an Menschen die Frage: Du bist Geschöpf, willst du da sein? Willst du ja dazu sagen, in dem Rahmen zu leben, wo ich dein Schöpfer bestimme? Willst du vor mir, deinem Schöpfer, als Geschöpf leben? Adam und Eva haben die Grenzen von Gott nicht akzeptiert. Sie haben sich von ihrem Schöpfer abgewendet und sind ihm gegenüber ungehorsam geworden. Und Gott hat jetzt mit diesen gefallenen Menschen nicht mehr zusammen sein. Er hat sie nicht mehr in seiner heiligen Gegenwart geduldet. Und so lesen wir, dass das erste Menschenpaar aus dem Paradies verbannt worden ist und unter den Fluch gekommen ist von der selbstgewählten Sünde. Und weil Adam und Eva die Vorfahren und die Repräsentanten von all ihren Nachkommen sind, betrifft der Fall vom Mensch alle Menschen, auch die und mich. Alle Nachkommen von diesem ersten Menschenpaar leben nicht mehr in dieser innigen Beziehung, in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott. Sie leben nicht mehr zur Ehre von Gott. Vielmehr hat sich die Menschheit gleichgültig und undankbar von Gott abgewendet und will nichts mehr von ihm wissen. Und aufgrund von dem Fall vom Mensch befinden sich alle Menschen in der Feindschaft gegenüber Gott. Der Paulus schreibt den Epheser: Der Mensch ist geistlich tot. Er ist von der Sünde entstellt. Er ist von der Sünde versklavt. Von Natur aus völlig unfähig, die Worte von Gott zu erkennen. Und so ist das grundsätzliche Problem von allen Menschen seit dem Fall, dass sie von sich aus nicht unter der guten Herrschaft von Gott leben wollen, sondern danach streben, ihren eigenen Herr und Meister zu sein. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder, Rebellen gegen Gott und stehen unter dem gerechten Zorn vom Schöpfer Gott. Der Paulus schreibt im Römerbrief: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So fängt das Evangelium an. Die frohe, gute Botschaft. Ich weiss nicht, ob ihr die Oscars verfolgt habt. Die chinesische Regisseurin Chloe Zhao, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen so aus, wie sie heisst. ist an den diesjährigen Oscars mit dem Oscar für die beste Regie und für den besten Film ausgezeichnet worden. Und das kleine Fräuli ist auf die Bühne aufgestanden und hat eine Dankesrede gehalten. Und ich versuche das zu übersetzen. Die Frau hat gesagt, Menschen sind bei der Geburt von Natur aus gut. Auch wenn es manchmal den Anschein macht, dass das Gegenteil der Fall ist. Und die Regisseurin sagt aber, ich habe immer das Gute in den Menschen gefunden, die ich getroffen habe, überall auf dieser Welt, wo ich war. Und dann hat sie das Goldmännchen in die Luft und schaut tief ins Publikum und sagt, der Oscar ist also für alle, die den Glauben und den Mut haben, am Guten in sich selber und am Guten in den anderen festzuhalten. Egal, wie schwierig das ist. Das war die Rede von dieser guten Frau. Diese Weltsicht würde Paulus vehement in Frage stellen. Er würde ihr widersprechen. Weil die Bibel zeigt uns schonungslos auf, dass wir Menschen in der Sklaverei verstrickt sind von der Sünde und tiefst erlösungsbedürftig sind. Wir sind nicht in einer neutralen Position, wo wir einfach uns ein bisschen anstrengen sollen und dann kommt es gut. Die Menschheit steht unter dem Zorn von Gott. Und der Paulus schreibt mega ehrlich von sich selber im Römerbrief Kapitel 7, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen. So wie bei dieser guten Frau. Aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und sein Kollege, der Apostel Johannes, hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und liebe Leute, gerade weil die Menschheit eben nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft zu Gott zurückzukehren, seinem Willen gemäss zu leben, ist Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit zu uns gekommen. Nicht, weil wir so gut sind und selber arbeiten, sondern weil wir eben zu tiefst erlösungsbedürftig sind. Darum hat er den Himmel verloren, um das Verlorene zu suchen und zu retten, wie wir es gehört haben im Lied Reckless Love. In Christus ist der ewige Gott Mensch geworden. Und er hat ein Leben gelebt im perfekten Gehorsam gegenüber seinem Vater im Himmel. Und er war der vollkommene Repräsentant von Gott auf Erde, wie es niemand auf dieser Erde sonst sein könnte. Außer der. Und dann hat Jesus die Schuld von all denen auf sich genommen, die ihn im Glauben als ihren Retter und Herr annehmen. Durch ihn sind wir freigekauft worden. Und in ihm sind uns alle Vergehen, alle Übertretungen vergeben worden. Am Kreuz hat Jesus den Zorn von Gott auf sich genommen, den er treffen sollte. Mehr hätte er treffen sollen. Die Schuld ist stillgt worden an diesem Balken. Die gerechte Strafe für unsere Sünde, für unsere Schuld, hat er getragen. Der, wo die Evangelisten schreiben, er sei sündlos gewesen. Damit du und ich freigesprochen sind vor Gott und vor dem heiligen Gott können bestehen. Der Kapitän von einem grossen Segelschiff hat einmal eine lange Seereise geplant. Und während dieser Reise ist immer wieder Proviant aus der Vorratskammer auf dem Schiff geklaut worden. Und weil das die ganze Besatzung gefährdet hat, hat der Kapitän den Befehl erlassen, dass jeder, der beim Stellen verwutscht wird, an Masten gebunden und ausgepeitscht würde. Eines Tages ist die Mutter von dem Kapitän, der ihn auf dieser Reise begleitet hatte, beim Stellen verwutscht worden. Was soll der Kapitän jetzt machen? Auf der einen Seite kann er seine Mutter nicht ungestraft lassen, weil sonst würde er all seine Glaubwürdigkeit verlieren. Auf der anderen Seite liebt er seine Mutter über alles und er weiss, wenn ich sie auspeitsche, wird sie sterben, weil sie das nicht wird verkraften und überleben. Und alle haben gespannt darauf gewartet, was macht jetzt der Kapitän? Kurz darauf ordnet er an, die Strafe zu vollstrecken. Seine Mutter wird an den Mast gebunden. Und gerade in dem Moment, wo die Auspeitschung gestartet wird, steht er schützend vor seiner Mutter, schützt sie und kassiert alle Schläge anstelle von seiner Mutter, die Lebensmittel auf dem Schiff geklaut hat. Und so ist der Gerechtigkeit genügt da worden. Und auf der anderen Seite ist seine Liebe zu seiner Mutter zum Ausdruck gekommen. Und liebe Leute, das ist der Weg, den Gott gewählt hat mit uns Menschen. So hat er Gerechtigkeit hochgehalten und gleichzeitig die Liebe gegenüber dem Sünder bewiesen. Am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und damit ist Jesus von seinem himmlischen Vater als der lang erwartete Messias bestätigt worden. Er hat die Macht vom Tod gebrochen und er hat den Widersacher von Gott, Satan, besiegt. Nach 40 Tagen ist er in den Himmel aufgefahren, wo er zur Rechten vom Vater sitzt und regiert. Über alle. Und er macht mehr noch. Er bereitet all denen eine Heimat vor, die ihn glauben, die das Vertrauen auf ihn setzen, sodass sie einmal in der neuen Welt, in der neuen Schöpfung bei ihm, in seiner Gegenwart werden sein. Und diese unglaubliche Rettungstat wird nur dann, liebe Leute, zu einer frohen Botschaft, zu Evangelion, zu Evangelium, wenn wir Menschen Buße tun, umkehren. Das heisst, wenn wir uns von unserem Leben in der Rebellion gegen Gott abwenden, Jesus Christus als unser Retter und Herr annehmen und ihm im Glauben nachfolgen. Bildlich gesprochen, wir kommen niemals aus der Todeshöhle frei, wenn wir nicht bereit sind, unsere aussichtslose Lage einzusehen und die Hilfe von außen dankbar und demütig anzunehmen. Selbstrettung ist nicht möglich. Vielmehr braucht es deine und meine Entscheidung, uns vertrauensvoll in die Hände von dem Rettungstaucher zu begeben, der die Macht, der das Know-how und die Möglichkeiten hat, uns Schritt für Schritt aus der Dunkelheit in die Freiheit zu führen. Stellt euch mal vor, der Rettungstaucher in Thailand 4 Kilometer in die Höhle rein und er trifft die Fußballmannschaft und sagt, hey, ich habe euch gefunden, ich habe euch gesucht und ich komme da, euch zu retten. Und die Fußballmannschaft sagt, hey, danke vielmals, bist du gekommen. Hey, aber wir bleiben gerne noch ein bisschen hier drin. Es ist gerade so chillig hier. Uns passt es eigentlich noch hier drin. Es hat von jedem einzelnen jungen Burst die Entscheidung gebraucht, sein Leben in einem Rettungstaucher anzuvertrauen, damit er aus dieser dunklen Höhle wieder in die Freiheit kommt. Die konnten nicht schwimmen. Die haben das erste Mal eine Taucherausrüstung gesehen. Und sie sind nur dank der Hilfe von dem Rettungstaucher aus dieser Todeshöhle rausgekommen. Und das ist das Evangelium. Wir können uns jetzt selber aus dieser Höhle befreien. Das Know-how ist nicht bei dir und mir. Die Möglichkeiten sind nicht bei dir und mir, sondern beim Rettungstaucher, der dich und mich an die Freiheit führt. Jesus hat am Anfang von seinem Dienst folgende Worte gesagt. Liebe Leute, jetzt ist die Zeit gekommen. Das Reich von Gott ist näher gekommen. Kehret um und glaubet an die rettende Botschaft. Und die Frage ist, was ist mit Glauben gemeint? Glauben im biblischen Sinn meint etwas Ganzheitliches. Das ganze Sein, die ganze Existenz an Gott festmachen. Glauben ist eine Lebenshaltung, wo sich darin zeigt, dass man sich ganz Gott überlässt. Jesus und seiner frohen Botschaft zu glauben, heisst also, sich ihm auszuliefern, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, seinem Wort Glauben zu schenken und danach zu handeln. Und so sagt der Jakobus im Jakobusbrief, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube von Gottes Urteil retten? Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, sagt Jakobus. Aber das glauben sogar die Dämonen. Und die zittern sogar noch vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Und am Schluss von der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Zuhörern, dass nur die ihr Haus auf Fels bauen, wo seinen Wort Gehör schenken und ihr Handeln danach richten. Wer nur lässt, aber nicht tut, was Jesus sagt, gleicht in einem Haus auf Sand, wo bei starkem Regen oder im thailändischen Kontext gesprochen, bei Monsunregen, vorgeschwemmt wird. Hat er gewusst, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, hat er uns nicht einfach als Weise zurückgelassen, er hat jemanden geschickt. Wir feiern es gleich. Ab Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und der Heilige Geist ist in allen Gläubigen gegenwärtig. Und wenn der Heilige Geist in die Menschen einzieht, dann überführt er sie vor Sünde, er bringt sie zur Buße und er erneuert sie so, dass sie zu Kind von Gott werden. Und gemäss Paulus ist der Geist von Gott, der die Nachfolger von Jesus an das Wort von Jesus erinnert, sie in alle Worte leitet und ihnen hilft, die alten Verhaltensweisen, den alten Mensch durch die Kraft vom Geist Gottes zu überwinden. Er hat die Macht, dich und mich in sein Bild zu verwandeln, unser Leben und Verhalten zu prägen und zu bestimmen. Liebe Gemeinde, das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist gute Nachricht. Der lebendige Gott nimmt Wohnung in dir und mir. Er nimmt unsere Hände und macht sie zu seinen Händen. Er nimmt deine und meine Füße und macht sie zu seinen Füßen. Er nimmt dein Maul und legt seine Worte in dein Maul. Er nimmt unsere Augen, damit wir sehen können, wie er in dieser Welt gesehen werden muss. Er nimmt unser Herz aus Stein und gibt unser Herz aus Fleisch, wo seinem Willen gemäss schlägt. Und unser Leben, unsere Einstellung und unser Verhalten werden immer mehr ins Bild von Jesus Christus gleichgestaltet. In der grössten Rettungsaktion der ganzen Weltgeschichte hat Jesus die Schuld der Menschheit auf sich genommen und bietet allen seine Rettung an, die seinen Wort Glauben schenken, die zu Gott umkehren und sich unter die Herrschaft von dem allmächtigen Gott stellen. Und liebe Leute, die frohe Botschaft, die gilt dir und sie gilt mir. Aber nicht nur uns, sondern der ganzen Welt. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, so ein Freudenbote zu sein, der über den Sand fliegt, weil er die beste Botschaft zu bringen hat. Die ultimative Befreiungs- und Rettungsbotschaft in dein Umfeld, in deine Nachbarschaft, in dein Arbeitsumfeld, in deine Familie. Das ist ein Gott, der alles unternommen hat, damit du und ich Rettung erfahren und in Freiheit ihm dienen können. Amen. Das ist Evangelium.